Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, in Jerusalem herrscht große Aufregung und Hektik. Zwei Tage zuvor, am Karfreitag, war Jesus gekreuzigt worden. Um die neunte Stunde nachmittags gegen 3 Uhr war er gestorben mit den Worten: Es ist vollbracht. Und dann hatte alles ganz schnell gehen müssen. Es war Freitag, der Tag vor dem Sabbat. Da sollten keine Leichen mehr draußen rumhängen. Das würde den Feiertag beeinträchtigen, logischerweise, unrein machen. Das war den Juden ein ganz besonderes Anliegen, bezeugt auch Josephus, dass die da ständig, wenn Gekreuzigte draußen waren, sie Sorge drauf hatten, dass auf den Sabbat, insbesondere auf die großen jüdischen Feste, die wieder abgehängt waren. Außerdem war es ein ganz besonderer Sabbat, nicht irgendeiner. Es war der Sabbat des Passafestes, des größten jüdischen Festes überhaupt. In wenigen Stunden würde dieser große Sabbat beginnen, denn der jüdische Tag rechnet sich anders, als wir es gewohnt sind. Er endet mit Sonnenuntergang, also nicht zu einer festgelegten Zeit. Bei uns ist immer von 0 bis 24 Uhr. Im jüdischen Tagesablauf endet der Tag und beginnt tatsächlich variabel mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. In diesem Fall um diese Jahreszeit gegen 19 Uhr. Dann begann schon der Sabbat. Von dem Augenblick an, in dem Jesus starb, 15 Uhr, jetzt haben wir ein paar Jüngere, wir haben ja auch gesagt, Familiengottesdienst wollen wir mal, unsere Jüngeren, die können rechnen, gell? Uli, du kannst rechnen. Gut, schön. Von 15 Uhr bis 19 Uhr, wie viel ist's? Jetzt wäre es geschickt, man hätte euch nicht da hängen, dann könnte man weiterzählen, gell? So mache ich es auch lieber. 4, genau. Also von 15 Uhr, von dem Augenblick, in dem Jesus stirbt mit den Worten, es ist vollbracht, bis zum Beginn des Sabbats sind es gerade mal knapp 4 Stunden. So wenig Zeit bleibt, jetzt die Sache mit der Beerdigung Jesu zu klären, den Pilatus um Erlaubnis zu fragen, Leichentücher besorgen und alles, was man für eine Beerdigung braucht, den Leichnam abhängen, Grab finden, war ja alles ganz überraschend, die Stunden, die Tage zuvor passiert. Ganz wenig Zeit, deshalb habe ich gesagt, große Hektik, viel Aufregung. Nicht die Jünger kümmerten sich drum, die hatten sich ja alle längst in der Nacht vorher schon aus dem Staub gemacht. Nein, 2 angesehene Mitglieder des Hohen Rats. Ist ganz interessant, auch für uns Erwachsene, uns das immer wieder im Blick zu halten. Wir neigen ja dazu, den Hohen Rat insgesamt, die Juden, kritisch zu sehen. Aber es sind 2 angesehene Mitglieder der jüdischen Führungsschicht, die Jesus beerdigen, nicht seine Jünger. 2, die sich bis dahin im Hintergrund gehalten haben. Sie kümmern sich um die Beerdigung, um die Bestattung Jesu. Josef von Arimathea fragt Pilatus um Erlaubnis und besorgt Grabtücher. Und Nikodemus, der in der Nacht mal bei Jesus gewesen war, der brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe. Ungefähr 100 Pfund sind genau 32,75 Kilo Material, ganze Menge. Tatsächlich, 32 Kilo Myrrhe und Aloe hat der Nikodemus angeschleppt. Höchste Eile war geboten. Johannes beschreibt es uns in seinem Evangelium ganz genau. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten. Und in dem Garten eine neue Gruft. Dorthin legten sie Jesus, weil die Gruft nahe war. Wer es mitlesen will, im Kapitel vorher, Johannes 19, Verse 41, 42. Es war an dem Ort, damit ist nicht unmittelbar der gleiche Quadratmeter gemeint, aber doch das gleiche Fleckchen Erde, eine ziemliche Nähe. Ja? Es war an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten. Und in dem Garten eine neue Gruft, Und dorthin legten sie Jesus, weil die Gruft nahe war. Die Zeit hat gedrängt. Und da hat es zufälligerweise so gelenkt, dass diese neue Gruft dem Josef von Arimathea gehört, die er für sich hatte anlegen lassen. Das war nicht ein Grab wie wir sehen es da. Auch nicht nur ein Tor, ein Türchen und dann kam eine kleine Kammer. Diese Grabanlagen vermögenderer Leute wie des Josef von Arimathea, das war eine richtige Grabanlage mit einem Vorraum und oft mit mehreren Nebenräumen, mehreren Grabkammern. Da wurde dann auch nicht einer allein beerdigt, sondern wie wir es etwa auch von Adeligen und so weiter, von Familiengruften kennen. Die Betonung neu heißt, da war noch keiner bis dahin beerdigt. Weil also die Zeit gedrängt hat, haben sie dieses Grab genommen, das ganz in der Nähe von Golgatha lag und dem Josef von Arimathea gehörte. Es stand also unmittelbar auch zur Verfügung. Kreuz und Grab liegen ganz nah beieinander, sagt die Bibel ausdrücklich. Da kommen wir später noch mal drauf. Und dann war schon der Sabbat hereingebrochen. Nach dem Toten können sie jetzt nicht mehr sehen. War ja alles so unglaublich schnell gegangen, dass er gefangen genommen wurde, verhört, ans Kreuz geschlagen, beerdigt werden musste. Gar keine Zeit gewesen, richtig Abschied zu nehmen. Und so können es die Frauen kaum erwarten, bis endlich der erste Tag der neuen Woche beginnt. Noch in den letzten Minuten des Sabbattages machen sie sich auf den Weg, aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentags, sagt uns Matthäus 28,1. Auch hier ist die Bibel ganz genau, es sind noch die letzten Minuten des Sabbattags. Für die Erwachsenen unter uns, ich habe es nicht ganz genau hingekriegt, weil eigentlich von der Rechnung endet der Sabbattag eigentlich am Samstagabend dann mit Sonnenuntergang. Aber Matthäus, der ja selbst Jude ist und für Juden schreibt, rechnet offensichtlich die Nacht noch mit dazu. Denn es ist eindeutig, dass nicht der Abend gemeint ist, sondern der Beginn des Sonntagmorgens. Ja, ich habe aber im Internet geguckt, ich weiß nicht, warum der im Moment den Sabbat noch. Gerd, weißt du es? Auch nicht, gell? Ich habe auch kein Ausleger, geht auf diese Frage ein, warum der Matthäus den Sabbat noch bis zum Sonntagvormittag, also praktisch die Nacht bis unmittelbar vor Sonnenaufgang, mit dazu rechnet. Aber das kann ähnlich sein wie wir. Wir haben ja auch den Tag im Sinn eines 24-Stunden-Tags, praktisch den kalendarisch genau umfassten Zeitraum und dann den Tag im übertragenen Sinne, wo es hell ist. Kann sein, dass im Sprachgebrauch der Sabbat auch manchmal noch die Nacht mit darauf einbezogen hat, dass man da auch noch vom Sabbat geredet hat. Also Matthäus sagt, spät am Sabbat, in jedem Fall sind es die letzten dunklen Minuten der Nacht vom Samstag auf den Sonntag, in der Dämmerung des ersten Wochentages. Im Osten sieht man schon, dass die Dämmerung anbricht. Der dritte Tag, obwohl erst ziemlich genau 39 Stunden vergangen ist, da kommt man ja auch manchmal ins Straucheln, gell? Wir sind immer gewohnt, in 24-Stunden-Einheiten zu rechnen, sagen Freitagmittag, Samstagmittag, der erste Tag, Sonntagmittag, Montagmittag, müsste eigentlich irgendwo der Montag gewesen sein. Auch da rechnen die Juden anders, es zählt jeder angebrochene Tag mit. Der erste Tag ist der Freitag. Der zweite ist der Samstag und der dritte, an dem Jesus aufersteht, in den ersten Minuten, vielleicht sogar in den ersten Sekunden des neuen Tages, mit der Morgendämmerung, ist der dritte Tag. Aber eigentlich erst ziemlich genau 39 Stunden, ich habe im Internet geguckt, um diese Jahreszeit beginnt, ist der Sonnenaufgang morgens gegen 6 Uhr. Also Karfreitag 15 Uhr, Samstag 15 Uhr. Und nochmal 14 Stunden dazu, 15 Stunden, 39 Stunden sind vergangen. Und so kommen sie in den ersten Minuten des neuen Tages am Grab an. Es ist noch dunkel. Johannes sagt im ersten Vers unseres Kapitels, am ersten Wochentag, als es noch finster war. Also im Osten kommen gerade so ganz leicht die ersten hellen Schimmer des hereinbrechenden neuen Tages. Völlig verstört und in tiefster Trauer sind sie losgelaufen. Sie haben sich nicht mal Gedanken gemacht, wer ihnen wohl den dicken, schweren Stein vom Grab wegwälzt. So verstört sind sie. Aber was ist das? Das Grab ist offen, der Stein ist weggerollt. Ob Maria Magdalena überhaupt einen Blick hineinwirft oder ob sie schlussfolgert, schon allein, weil sie das Grab offen sieht, der Stein ist weg, das Grab muss leer sein, wir wissen es nicht. Wir sehen nur, dass sie wie von Attilas wilden Horden verfolgt, zurückrennt nach Jerusalem. Völlig außer sich, völlig in Panik, völlig aufgelöst. Läuft zu Petrus und Johannes und berichtet, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Johannes berichtet zwar nur von Maria Magdalena, dass aber auch er weiß, dass sie nicht allein am Grab war. Das zeigt uns hier das kleine Wörtchen, wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Von den Jüngern machen sich zunächst nur Johannes und Petrus auf den Weg. Maria Magdalena folgt offensichtlich langsamer wieder hinterher. Kommt erst nach ihnen am Grab an, da sind Petrus und Johannes schon wieder weg, schon wieder zurück auf dem Weg nach Jerusalem, den anderen Jüngern zu erzählen. Maria Magdalena ist ganz allein am Grab und da setzt unser Predigttext ein. Wir lesen Johannes 20, die Verse 11 bis 18. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Da war sie also schon in Jerusalem wieder drin gewesen, hatte dem Petrus und Johannes schon Bescheid gesagt, war jetzt wieder am Grab. Stand draußen bei der Gruft und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr, Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt hat. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, so steht also Maria Magdalena vor dem Grab und weint. Von außen zieht sie hinein. Spannende Frage, immer in der Diskussion um Ostern ist, was sieht sie, wenn sie ins Grab hineinguckt? War das Grab am Ostermorgen wirklich leer? Viele, die nicht an die Auferstehung Jesu glauben, sagen ja, das Grab war nicht leer. Was meint er? Geben wir mal den Kindern wieder eine Chance. War es leer oder war es nicht leer? Ich sage euch aber, es ist ein bisschen eine gemeine Frage. Benni. Richtig, der Benni hat genau die Tücke der Frage durchschaut. Super, Benni. Ganz scharf mitgedacht. Diejenigen, die sagen, das Grab war nicht leer, haben wörtlich recht, es war nicht leer. Es gab im Grab allerhand zu sehen, die zusammengewickelten Tücher, wie der Benni sagt, und die Engel, die im Grab waren. Nur eben einer, um den es geht, der war nicht da. Im Blick auf ihn war das Grab leer. Jesus nämlich, der war auferstanden. Maria Magdalena sieht also ins Grab hinein und sie sieht zwei Engel. Hier auf dem Bild sitzt nur einer. Aber so ähnlich sah es aus. Da sitzt ein Engel, zwei, einer am Fußende und einer am Kopfende der Steinbank, auf der der Leichnam Jesu gelegen hatte. Die Engel fragen Maria Magdalena, warum weinst du? Und sie antwortet, weil sie meinen Herrn weggenommen haben. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria Magdalena sucht einen Toten und findet ihn nicht. Sie sucht einen Toten und findet ihn nicht. Sie ist verzweifelt. Irgendeine schlampige Friedhofsverwaltung hat ihren Herrn verlegt. Liebe Geschwister, gibt es das nicht in unserem Leben auch, dass vor uns nichts ist als so ein schwarzes Loch, wo uns auch das Letzte genommen wird, an das wir uns hätten halten können, wo nichts übrig geblieben ist, gar nichts, wo der Boden unter den Füßen wegschwimmt? Wie total ist doch diese Hoffnungslosigkeit der Maria Magdalena. Das ist eine ganz wichtige und beeindruckende Tatsache, dass der Leichnam Jesu nicht mehr im Grab zu finden ist, weckt nur bei Johannes, vielleicht bei den Frauen zum Teil, ein bisschen Glauben. So wenig Hoffnung, so wenig Glauben hatten sie nach der Kreuzigung Jesu. Ist übrigens geschichtlich ein ganz, ganz entscheidendes Argument für die Zuverlässigkeit der Auferstehung. Diejenigen, die es leugnen wollen, die sagen ja oft, die Jünger haben so auf die Auferstehung gehofft. Die waren so drauf fixiert, die haben sich das halt eingebildet und eingeredet. Nein, die biblischen Berichte zeigen durchgängig, die haben so fest geglaubt, dass Jesus nicht aufersteht, dass sie die Zeichen für seine Auferstehung überhaupt gar nicht wirklich wahrgenommen haben. Das reine Gegenteil. Die mussten selber erst durch die harten Fakten der Wirklichkeit von der Auferstehung überzeugt werden. Keiner kam auch nur von Ferne auf den Gedanken, dass Jesus tatsächlich auferstanden sein könnte. Weder die fein säuberlich zusammengelegten Grabtücher noch die Erscheinung der Engel haben die meisten von ihnen auf die Idee gebracht, er könnte auferstanden sein. Ist schon beeindruckend, nicht mal die Erscheinung der Engel, da ist das Grab leer, da sitzen himmlische Boten und die sagen, er ist auferstanden. Und nicht mal durch diese Boten kommt es wirklich durch, so tief ist ihre Trostlosigkeit. Und dabei hätte man sich doch schon allein anhand der Fakten überlegen müssen, wenn man so die Grabtücher da liegen sieht, wer schleppt eine Leiche weg und packt die vorher noch aus? Wer legt die Leichentücher in einem von römischen Soldaten bewachten Grab fein säuberlich in aller Ruhe zusammen, wie es die Bibel berichtet, und schleift dann die Leiche nackt durch die Gegend? Macht doch keiner. Wir sehen aber, die waren so benommen von Trauer und allem, die konnten gar nicht mehr klar denken an diesem Ostermorgen. Da waren völlige Ratlosigkeit und Verzweiflung. Und in dieser Verzweiflung können sie die offenkundigen Fakten noch gar nicht fassen. Absolut keine Auferstehungshoffnung bei den Jüngern. Die Botschaft, die Leiche fehlt, trifft die Jünger ebenso hart und unerwartet wie den Hohen Rat. Im Gegenteil, das ist ja immer wieder, liebe Geschwister, wir müssen sagen, zu unserer eigenen Schande, eine unserer Schwachstellen. Die Ungläubigen glauben manchmal mehr als wir. Die Ungläubigen rechnen manchmal mehr mit dem Handeln unseres Gottes als wir selber. Fällt euch ein Beispiel ein aus der Bibel? Eins ist ganz bekannt, ganz eindrücklich. Als die Israeliten aus Ägypten kommen und die Kundschafter das Land erkunden, da sitzen die Kanaaniter in ihren schweren, großen, massiv befestigten Städten und die zittern wie Espenlaub. Die haben gesehen, wie Gott den Pharao in Ägypten in die Knie zwingt. die große Weltmacht der damaligen Zeit. Die haben gesehen, wie er das Volk Israel durchs Rote Meer führt. Die haben gesehen, wie er sie durch die Wüste bewahrt. Und die wissen, gegen diesen Gott haben wir keine Chance. Und die Israeliten, die sagen, die Städte sind uneinnehmbar und drehen wieder um und gehen. Die Heiden haben mit der Macht Gottes gerechnet, die Israeliten nicht. Der Hohe Rat, der hatte zumindest eine Ahnung, dass da irgendwas mit dieser Leiche nicht ganz glatt und rund laufen könnte. Wisst ihr denn, was der Hohe Rat noch am Karfreitagnachmittag veranlasst hat? Der Hohe Rat, er hat noch gedacht, der Sache trauen wir nicht so ganz, ging zu Pilatus und hat gesagt, lass das Grab bewachen, versiegeln, Stempel drauf, Soldaten davor, nicht, dass mit der Leiche noch irgendwas Komisches passiert. Da wollen wir auf Nummer sicher gehen. Also, die hatten noch mit irgendwas gerechnet, die Jünger nicht. Jetzt war es doch passiert. Aber wenige fangen an zu begreifen, bei den meisten herrschen Ratlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. Auch bei Maria, sie kann einem echt leid tun, wie sie dasteht mit Tränen umhangenen Augen und sieht nichts als Finsternis. Und dabei steht sie unmittelbar vor dem schönsten Augenblick ihres Lebens. Liebe Geschwister, es ist ganz wichtig, dass wir auch diese Situation für uns selber mit reinnehmen, ganz tief in unser Herz aufnehmen, weil wir haben oft auch solche Situationen, wo wir außer Finsternis, außer Hilflosigkeit, Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit nicht sehen. Aber der Herr ist da. Oft sind es genau diese tiefsten, schwärzesten, finstersten Stunden, wo wir vor den größten Augenblicken unseres Lebens stehen. Wir sind ja immer noch wie am Karfreitag auf dem Berg des Heils. Das hatten wir vorhin, das Grab lag dicht bei der Kreuzigungsstelle, weil es ja schnell gehen musste. Kreuz und Grab liegen so nah beieinander, dass beide innerhalb der Grabeskirche in Jerusalem liegen. Für mich war es bei der Vorbereitung auf die heutige Predigt nochmal ein wirklicher Aha-Effekt. Wenn ich mich so früher sonst archäologisch ein bisschen mit der Grabeskirche befasst habe, das kam mir immer irgendwie ein bisschen spanisch vor, dass Golgatha und Grabeshöhle in einer Kirche zusammenliegen. Aber es ist offensichtlich genauso. Rechts, seht ihr, ist auf der Skizze eingezeichnet, da ist Golgatha und hier unter der Kuppel das Grab. Eine andere Skizze macht deutlich, dass es wohl um die 40 Meter Entfernung sind zwischen beiden Orten, grob geschätzt. Wenn wir es von außen sehen, war der Golgatha-Felsen, der Ort der Kreuzigung, ungefähr da und das Grab genau unter der Mitte der Kuppel, die haben sie genau oben drüber gebaut. Und dieser Ort, den wir da sehen, das hatten wir schon an Karfreitag festgestellt, ist der Berg des Heils, der Berg des Vertrauens, der Berg, an dem das Handeln Gottes zu sehen ist, Moria. Dieser Berg ist immer für die eine oder andere Überraschung gut. Und das sollte Maria Magdalena auch gleich erleben. Noch starrt sie ins leere Grab. Dann dreht sie sich mit verweinten Augen um. Wahrscheinlich will sie zwischen den Gartengräbern suchen, ob sie irgendwo den Leichnam Jesu rumliegen sieht. Da steht einer. Er fragt sie, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie denkt, es sei der Gärtner. Ganz nüchtern, gell? Ganz pragmatisch. Herr, wenn du ihn weggetragen hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich werde ihn wegholen. Auch nach vielen Jahren Bibellesens, das erste Mal, dass ich an diesem letzten Wörtchen gestaunt habe. Wegholen. Ich habe nachgeguckt im Griechischen. Stimmt wirklich. Sie sagt nicht, ich will ihn zurückholen. Irgendeiner hat ihn rausgepackt, ich packe ihn wieder rein. Nein, die sagt wegholen. Das griechische Wort heißt fortschaffen, beseitigen. Das heißt, Offensichtlich war die Maria Magdalena der Meinung, dass jemand den Leichnam Jesu gar nicht in diesem Grab haben wollte. Der war da irgendjemand jetzt doch im Weg und die haben ihn rausgeschafft. Man hat ihn irgendwo in den Garten geworfen, hinter eine Hecke geschmissen oder was auch immer. Maria kann sich in dieser Situation nur das Schlimmste denken. Es war ja auch alles so furchtbar die letzten Tage und Stunden. Und jetzt will sie den Leichnam wegholen. Nicht wieder zurückbringen, wegholen, einfach mitnehmen, in Sicherheit bringen, damit dem nicht noch Schlimmeres passiert. Maria sieht sich noch ganz allein in ihrer Not und der Herr Jesus spricht schon mit ihr. Aber sie hat es noch gar nicht begriffen. So eine totale Schlüsselsituation. Sie sieht sich noch ganz allein mit ihrer Not und Jesus ist schon da, redet schon mit ihr. Mir macht das Mut für ähnliche Situationen, in die wir selbst kommen können oder in denen wir vielleicht auch gerade sind. Das dürfen wir uns vor Augen halten. Wenn ich nur Not sehe, der Herr Jesus ist doch da. Wenn ich mich einsam, völlig hilflos und verlassen fühle, Jesus spricht schon mit mir. Er steht schon hinter mir. Wenn mich schiere Trostlosigkeit überfällt, Jesus hat sich meiner Not schon angenommen. Maria hat sich schon wieder von dem Mann weggedreht. Wird nicht ausdrücklich gesagt, aber sie muss sich dann wieder zu ihm hindrehen. Dann muss sie sich vorher schon weggedreht haben. Wir sehen, so eilig hat sie es, ihre Suche nach dem verlorenen Leichnam zu beginnen. Ich dachte, bei allem dem ist Maria Magdalena trotzdem eine beeindruckende Frau. Sie erweist sich auch in schwierigster Situation als überlegt, praktisch denkend, entschlossen handelnd. Die sitzt nicht rum und heult. Ganz praktisch geht sie das Problem an und arbeitet an der Lösung. Die Leiche ist weg, wie kriege ich die wieder her? Menschlich eigentlich enorm beeindruckend, geistlich ganz kleingläubig. Maria, erklingt da die Stimme des Mannes. Maria, sie kann es nicht fassen. Die Stimme kennt sie. Ganz heiß durchströmt sie es. Sie wendet sich um, sagt Vers 16. Hat sich also weggewendet, wendet sich wieder um. Es ist Jesus. Sie wirft sich ihm zu Füßen und umklammert seine Beine. Rabuni, das ist alles, was sie sagen kann. Die Bedeutung ist übrigens umstritten, hat was mit Rabbi zu tun, aber die Formulierung kommt im Neuen Testament nur zweimal vor, einmal hier, einmal beim blinden Bartimäus. Was möchtest du, dass ich dir tun soll, Rabuni, dass ich sehen kann? Im rabbinischen Schrifttum ist die Formulierung nicht belegt. Es kann eine Anrede sein, die Ausleger streiten oder sind geteilter Meinung. Die meisten sagen, es ist eine Auslegung, die höchste Verehrung zum Ausdruck bringt. Wird sicher auch mit richtig sein. Ich denke aber, dass ein Ausleger auch recht hat, der sagt, es ist ein Ausdruck besonderer Liebe. Wollen besonders zärtliche Formulierung von Rabbi. Mein geliebter Rabbi. Die sehr viel persönliche Nähe, Dankbarkeit zum Ausdruck bringt. Jesus ist da. Auf einmal ist alles in Ordnung. Wir sehen die Parallele zum Karfreitag, Abraham, Opferung Isaaks. In einem Augenblick noch völlige Finsternis, in dem Moment, als der Abraham ausholt, eine Sekunde später seinen Dolch ins Herz seines geliebten Sohnes, seines einzigen, zu stoßen, ihm den Herrn darzubringen. Völlige Finsternis und im nächsten Augenblick pures Licht. Pure Freude, unbeschreiblich. Der Herr hat eingegriffen. Der Herr sieht. Ostern, liebe Geschwister, das ist der Tag, der alle menschlichen Vorstellungen sprengt. Ostern, das ist der Tag, der alle Sorgen, alle menschlichen Überlegungen und Pläne zunichte macht. Wir haben sich doch alle Überlegungen, Pläne, Sorgen der Frauen völlig in Luft aufgelöst. Rückblickend sehen wir, all ihre gut gemeinten Bemühungen, Planungen waren völlig umsonst. Auf dem Weg zum Grab bewegt sie die Frage, um Himmels Willen, wer wälzt uns den schweren Stein weg? Sie kommen hin, das Grab ist offen. unnötige Sorgen. Ein Hoffnungsschimmer könnte aufkeimen, aber sie begreifen es nicht. Geht es uns nicht oft auch so? Wie schwer tun wir uns zu begreifen, dass unsere Sorgen unnötig sind? Wir haben doch den Herrn. Wir betrachten unser Leben unter rein menschlichen Gesichtspunkten. Ich sage es nicht euch, ich sage es mir. Mein Fehler, ganz oft, muss ich mir selber sagen. Wir planen, denken, menschlich. Aber wir haben doch einen Herrn. Die Wirklichkeit heißt Jesus, aber es braucht lange, bis wir lernen, in den Wirklichkeiten Gottes zu denken. Daran arbeiten wir unser ganzes Leben. Sie haben Salböl gekauft, um eine Leiche einzubalsamieren. Wahrscheinlich haben sie noch die halbe Nacht dran zubereitet, wenn wir es in den anderen Evangelien zusammennehmen. Haben gerührt und gekocht ihre Öle und Harze und Materialien. Und dann kommen sie hin und es ist gar keiner mehr da, den sie einbalsamieren könnten. Unnötige Sorge. Es waren berechtigte Sorgen aus menschlicher Sicht. Aber Gottes Handeln hat diese kleinen menschlichen Sorgen längst überholt und ganz unnötig gemacht. Ostern ist das Ende aller Sorgen. Seit Ostern müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Mehr noch, seit Ostern dürfen wir uns keine Sorgen mehr machen. Seit Ostern sind Sorgen verboten. Denn der auferstandene Herr sorgt für uns. Dass uns das auch wirklich bewusst wird, auch mir, kann ich nur darum beten, liebe Geschwister, für mich, für uns alle, dass das doch unser Denken und Handeln immer mehr prägt. Wenn wir sonst nichts mitnehmen von diesem Ostergottesdienst, dann lasst uns doch das eine mitnehmen. Ostern heißt Sorgen verboten. Denn der Herr sorgt für uns. Amen.